Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Hallo.
Zu fortgeschrittener Stunde.
Naja, eine halbe Stunde später als sonst, aber was soll's.
Ja. Okay, aber bevor wir jetzt hier wieder irgendwelche andere Themen aufgreifen, lass uns doch anfangen.
Wir sind doch schon mittendrin. Mittendrin statt nur dabei, oder wie war das?
Ist das Eurosport?
Keine DSF? Ahnung, Eurosport gibt es doch gar nicht mehr, glaube ich.
Nee?
Heißt doch jetzt Sport 1 oder so ein Kram? Ich weiß es nicht.
Ach, frag mich, keine Ahnung.
Gefährliches Halbwissen. Gut, aber lass uns doch heute wieder unseren Sponsor erwähnen. Und der ist doch heute wieder die Firma Rademacher. Und da gab es ein paar Fragen zum Zwischenstecker. Und da gibt es noch ein paar Ergänzungen von meiner Seite. Die Fragen habe ich schon alle schriftlich beantwortet. Nur eine vielleicht, die auch für die Gesamthörerschaft interessant sein könnte, also eine Antwort. Das Ding läuft natürlich auch, wenn es im Homepilot-System angemeldet ist, mit Google, mit dem Google Assistant zusammen und mit der Alexa zusammen. Das funktioniert genauso wie auch die anderen Komponenten, die dann mit dem Homepilot verbunden sind. Aber noch eine Ergänzung. Ich habe ja gesagt, das Ding funktioniert ausschließlich mit dem Homepilot. Das ist so nicht ganz richtig. Da habe ich einen Fehler gemacht. Man kann das Ding auch mit einem Schalter betreiben, einen Fernschalter. Das ist eine Fernbedienung, die man optional erwerben kann, wo man aber allerdings auch andere Duo-Ferngeräte mit steuern kann. Es gibt verschiedene Arten von Fernsteuerungen, die können dann auch verschiedene Dinge. Je nach Feature-Set sind die Preise natürlich unterschiedlich, aber so eine Einstiegsfernbedienung geht da so circa ab 50 Euro los. Damit kann man schon sehr viel erledigen. Man kann dort bis zu 48 verschiedene Duo-Ferngeräte managen. Und speziell auch dieser Zwischenstecker, der läuft auch unabhängig vom Homepilot, denn aber nicht komplett, also im kompletten Feature-Set, denn läuft er etwas abgespeckt. Und wenn man das Ding komplett nutzen möchte, dann muss man das Ding halt am Homepilot anmelden. Das nur nochmal zur Ergänzung zum Zwischenstecker. Hätte nicht gedacht, dass so ein kleines Produkt so viel Fragen auslösen würde. Vielleicht sollte ich mir das Ding dann doch mal kommen lassen von Rademacher und das nochmal testen. Ich denke, das wäre auch ein interessantes Produkt. In Kombination mit der Fernbedienung für ein Review, weil die Fernbedienung ja auch für andere Homepilot-Produkte interessant ist und das nochmal mit dieser Fernbedienung zu testen. Ich denke, das wäre sehr interessant.
Mhm. Ja. Ja. Und in Bezug auf unseren Kooperationspartner, jetzt nicht speziell Rademacher, sondern überhaupt die Tatsache, dass wir einen haben, wüsste ich gerne mal nach unserer Einleitung.
Einladen können Sie uns
auch. Auf Sport- und Fernsehprogramme, beziehungsweise ja durchaus auch Abo Anbieter gekommen sind, ja. Wer eventuell gedacht hat, jetzt haben die sich von Datsun kaufen lassen, also The Zone, ja. Wäre ja auch noch eine Überlegung gewesen, ja.
Ach, du meinst, wir hätten uns kaufen
lassen von denen, oder? Wer von den Hörern hat jetzt gedacht, nette Überleitung, die sie sich da gebastelt haben, jetzt kommt garantiert hier Datsun.
Nein, das kommt nicht, nein.
Wie so ein Kollege immer lustig sagt, Datsun. Ja, muss ich noch ein Datsun-Abo machen.
Das klingt wie Hundefutter.
So ungefähr, ja. Oder gab es nicht mal eine Automarke?
Daihatsu hieß das Ding, glaube ich.
Datsun? Ja. Gab es da nicht auch mal was? Datsun? Oder?
Keine Ahnung, ich bin da jetzt Datsun? Nicht so kapitelfest.
Ich weiß es auch nicht mehr, das ist schon so lange her.
Was die fernöstlichen Automarken angeht. Naja, okay. Ja, jedenfalls der Zwischenstecker kann mehr, als ich letzte Woche erwähnt habe, und das nur noch als kleinen Nachtrag das dazu. Ist auch schön, ja. Ja, man ist ja überrascht, was das Ding so alles kann.
Ja. Das war jetzt aber keine Überleitung zu Herrn Melzer, oder? Man ist überrascht, was
das Ding so alles kann, ja. Ja, da haben wir auch noch einen Nachtrag. Da war ich sehr erstaunt. Wir haben ja noch so ein bisschen gewitzelt, dass der Herr Melzer und der Herr Hensler,
ja.
Oder besser gesagt, dass der Hensler noch niemals bei Kitchen Impossible zu Gast war als Gegenpart. Und einen Tag später gab es ein Statement auf seinem Instagram-Kanal, also beim Hensler, dass sie jetzt endlich sich geeinigt haben und dass es jetzt im nächsten Jahr eine Sendung geben wird. Die Verträge sind unterzeichnet und ja, das hat gepasst wie die Faust aufs Auge und deswegen nochmal als kleinen Nachtrag dazu.
Ja, da übrigens auch nochmal was Kleines dazu, zu dem Herrn Hensler. Und zwar bin ich dort ganz zufällig in einem Podcast drüber gestolpert. Und zwar Entscheider treffen Heide. Da gibt es nämlich auch eine Folge mit dem Steffen Hensler. Und da hatte er es auch erwähnt. Und das war schon im März. Wie gesagt, da bin ich ganz, ganz zufällig drüber gestolpert. Und fand es dann ganz interessant, weil, wie gesagt, jetzt hatten sie ja hier bei Instagram diese Geschichte und im März hat es der Hensler in dem anderen Podcast da schon verraten. Ja, kann man machen. Ich bin auf jeden Fall, wir hatten ja schon gesagt, es wäre mal ganz nett, alle. Ich bin sehr gespannt darauf. Die zwei werden sich da nicht viel geben. Ja.
Da treffen sich die Richtigen, ja.
Ja, ja, da treffen sich echt die Richtigen,
ja. Ja, vor allen Dingen, sie sind ja quasi in der gleichen Stadt zu Hause und haben ihre Restaurants in der gleichen Stadt und es ist das ein bisschen, na gut, vieles ist auch inszeniert. Ich denke mal, dieser ganze Beef, der da stattfindet, das ist zu 90% inszeniert. Das ist alles Show. Nein, nein, die nehmen sich auch nicht die Butter vom Brot. Das ist alles ganz locker. Ja. Nein, nein.
Gut. Hat nicht der Hensler sogar mal eine Sendung vom Melzer übernommen?
Keine Ahnung.
Da war auch irgendwas. Kann auch sein, dass es sogar in dem in Podcast ein Thema war. Auf jeden Fall, wie gesagt, Entscheider treffen Heide war auch der Hensler zu Gast. Ja.
Okay. Also wenn ich die Namen Heider höre, dann denke ich immer in Österreich, aber aber gut, der gute Mann ist ja nicht mehr unter uns. Oder das Gut streichen wir jetzt mal wieder. Das soll jetzt keine Bewertung soll jetzt keine positive Bewertung für den Herrn Heider sein.
Aus Österreich gab es jetzt gerade auch wieder erste Schlagzeilen.
Ja, gut. Ja.
Und übrigens, apropos kleiner Servicehinweis, ist nicht diesen Sonntag Europawahl?
Ja, bitte geht wählen.
Genau, bitte wählen. Teilweise sind ja auch kommunal, beziehungsweise irgendwie halt so, Kommunalwahlen, oder?
In Bremen ist, glaube ich, auch irgendwas.
Also auf jeden Fall Wahlwochenende, nehmt euer gutes Recht bitte auch in Anspruch. Gebt eure Stimme ab, für wen auch immer. Viele Parteien freuen sich auch darüber, über Wähler, die einfach zu Hause bleiben. Ja. Weil im Endeffekt jede nicht abgegebene Stimme wählt er dann trotzdem.
Ja, und wie sage ich immer so schön, wählt eine demokratische Partei und nicht jede Alternative ist demokratisch. Darüber sollte man mal genussvoll nachdenken.
Da hast du was gesagt. Wie gesagt, ich will da gar keine Wertung Dings abgeben, wenn die Mehrheit nun mal so wählt, ja, kannst du es eh nicht ändern, aber auf jeden Fall das verbriefte Recht, solange man es noch hat, sollte man auch in Anspruch nehmen. Ne?
So ist es.
Genau. Gut. So viel zu diesem Servicehinweis.
Genau. Dann wollte ich noch eine Hörerfrage beantworten. Normalerweise versuche ich das immer schriftlich zu machen und weil ich immer davon ausgehe, dass Hörerfragen zwar wichtig sind, dass man sie beantwortet, gar keine Frage, aber das ist so die Masse dann halt nicht interessiert, weil es immer sehr spezielle Fragen sind. Aber ich glaube, die Frage, die passt ja ganz gut rein. Es fragte mich nämlich ein Hörer, ob ich eine vernünftige Alternative zu FileMaker kenne. Und da ich dieses Problem vor ein paar Jahren, würde ich jetzt nicht sagen, aber schon ein paar Monate her hatte, dass ein Hörer, nicht ein Hörer, sondern ein Kunde von mir ebenfalls eine Alternative suchte, denke ich, passt das ganz gut hier rein, nämlich das Programm Ninox oder die Datenbank Ninox, die ist mehr oder weniger fast featuregleich wie FileMaker, in einigen Dingen halt nicht so umfangreich, aber ich glaube, damit kann man schon viel totschlagen. Ich habe damals bei dem Kunden eine Datenbank entwickelt für den Bereich Reparaturabwicklungen für defekte Geräte. Das heißt, da gab es dann eine Seriennummernverwaltung, welche Geräte gerade vor Ort sind, also in der Werkstatt, welche Geräte noch ausgeliefert werden müssen, inklusive Anbindung an ein Rechnungstool. Und da hat das Ninox komplett gut abhandeln können, das ganze Thema. Und es gibt auch einen iPad-Support, also das Ganze kann man dann auch über das iPad abwickeln oder anbinden als Companion-App an die Mac-App. Das funktioniert alles sehr stabil und ist ein Bruchteil vom Preis her, was FileMaker ist. Und das macht das Ninox-Tool so interessant und es ist dementsprechend auch aus Deutschland, gibt deutschen Support, deutschsprachigen Support. Das ist, denke ich, auch sehr wichtig. Das ist meine Empfehlung. Auf jeden Fall mal auf der Webseite nachgucken, ob man vom Feature-Set mit damit klarkommt und ob es dementsprechend das bietet, was einen in dem Fall FileMaker bietet oder ob man mit den Features klarkommt generell für seine Bedürfnisse. Ja.
Also preislich ist es ja wirklich attraktiv. Ich habe gerade mal auf den Link geklickt. Zuerst sind mir hier die Abo-Preise entgegengesprungen, aber für Einzelnutzer gibt es ja auch den einmaligen Kauf für Mac oder iPad. Mhm. Und da kannst du ja echt nicht meckern. Ja.
Ich glaube, die Frage kam deswegen hoch, weil es gerade ein neues FileMaker gab, das 18er. Und die Update-Preise sind natürlich schon selbstbewusst. Und deswegen suchte wahrscheinlich der Hörer eine Alternative.
Ja, andererseits, FileMaker ist FileMaker. Wenn du da seit 100 Jahren mit FileMaker arbeitest und alle deine Projekte, deine Firma eventuell da am Laufen hast, ist natürlich immer so ein Umstieg nicht ganz so einfach.
Ja gut, es gibt Möglichkeiten. Wie gesagt,
FileMaker ist halt FileMaker, ja.
Es gibt Möglichkeiten mit dem Export und Import das zu managen und das ein bisschen umzustricken. Auf lange Sicht würde das wahrscheinlich Sinn machen, je nachdem, wie die Datenbank aufgestellt ist, wie umfangreich sie ist. Aber wenn du jetzt komplett neu anfängst, musst du jetzt nicht unbedingt auf FileMaker gehen in dem Fall.
Ja. Das ist auf jeden Fall eine interessante Alternative.
Ja.
Und war mir auch nicht bekannt, also auch wieder was gelernt.
Bei dem Kunden, wo ich es halt eingesetzt habe, läuft es bis heute stabil und er kann dementsprechend auch das so anpassen, dass er halt auch mit klarkommt, also dass er die Anpassungen auch vornehmen kann und das ist halt auch ganz wichtig, weil es nützt nichts, wenn man den dann ein Datenbanksystem hinstellt, wo er dann alle Nase lang anrufen muss, ja, ich brauche das, ist wahrscheinlich für den Service interessant, weil man das wieder in Rechnung stellen kann, aber für den Kunden weniger interessant.
Das ist halt immer die Frage, wie kommt dann sowas beim Kunden an? Ja. Ja, fühlt er sich dann vielleicht nach dem dritten Anruf oder nach der dritten Rechnung dann ein bisschen verarscht? Ja. Klar, günstig an die Datenbank an sich rangekommen, aber alles, was hinten dran steckt.
Ja, ja eben. Und deswegen, Ninox ist auch sehr benutzerfreundlich. Ja, kann ich sagen. Jo, weil da arbeitet ein Kunde mit, der sonst gar nichts mit Datenbanken zu tun hat. Das ist ein Reparaturdienst für Kettensägen und der ist sehr weit weg von Macs.
Ja, noch sind die Kettensägen nicht unbedingt digital, ja.
Ja, ja.
Wird auch noch kommen. Das WLAN-Anbindung und App dann.
Mhm. Genau.
Ja, weißt du es, wenn du hier eine hast, Benzin, Füllstandsanzeige für einen Tank, keine Ahnung, automatische Überprüfung oder Erinnerung an die letzte Wartung, Zustand der Kette, ja, das könntest du ja alles noch machen. Ja.
Gibt es
da noch keinen Hersteller, der sowas hat?
Ich hab mir letztens ein Rasenmäher angeguckt, ein Aufsitzrasenmäher, und das Ding hat eine App-Anbindung. Also das gibt es wirklich schon. Und du kannst ja da vorne ein iPad draufsetzen und du kannst die ganzen Steuerungen Mähwerk absenken, Mähwerk hochstellen, also auch die Mähhöhe hochstellen, die Sensoren überprüfen, das kannst du alles per iPad machen.
Ja.
Da habe ich auch gedacht, mein Gott, es ist doch wirklich nur ein Stück Rasen, was gemäht werden muss.
Ja, man kann manche Sachen auch wirklich, was die
Digitalisierung übertreiben.
Betrifft, über alle Maßes übertreiben. Ja. Wie gesagt, bei der Kettensäge hätte ich es jetzt auch übertrieben gefunden, aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis das kommt. Wahrscheinlich. Gerade wenn du in Zukunft eventuell auch mehr batteriebetriebene Geräte in dieser Ecke einfach hast. Und seit den letzten Jahren kommt da ja sehr viel für die Gartenarbeit, was auch mit Akku ist. Der eine oder andere Hersteller wird da definitiv wahrscheinlich irgendwas in die Richtung WLAN bzw. App machen für die Dinge. Dass du eventuell auch dran erinnert wirst über den Ladezustand der Batterie, dass du das Gerät nicht einfach ins Gartenhaus stellst, sondern den Akku dann halt entsprechend auch zum Aufladen wieder machst, ja, beziehungsweise Ja, mein Gott, wir hatten eben schon ein paar Sachen angesprochen. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten, die du halt integrieren kannst. Und das wird nicht lange dauern, ne? Da hast du garantiert auch was. Und es ist natürlich auch, gerade für so Spielkinder wie uns, eventuell auch ein Verkaufsargument. Das ist es ja, wir hatten vor der Aufnahme, glaube ich, über Kaffeemaschinen gesprochen nochmal. Ich sage ja meiner Frau, also wir sind ja gerade momentan so in dem Prozess, ja, für eine neue Kaffeemaschine. Und ich sage meiner Frau auch immer, die muss eine App haben. Was sie nicht muss, ich will meine Frau ja nur ärgern, ja. Aber ich sage ihr dann immer, die muss eine App haben. Und da gibt es ja mittlerweile einige Hersteller, die sowas im Angebot haben.
Ja, ja.
Und sie dann immer, du bist ja auch so, ja, Spielkind, verrückt und muss doch gar nicht sein, was willst du damit machen? Kannst du alles am Gerät? Und ich so, ja, klar, kann ich das am Gerät. Aber mit der App brauche ich nicht von der Couch aufstehen. Jedenfalls nicht, bevor der Kaffee fertig ist, falls eine Tasse drunter steht.
Falls eine Tasse drunter steht, das ist das Problem, ja. Ja.
Da fällt mir ein, hattest du nicht mal über so einen Teekocher gesprochen?
Da haben wir beide drüber gesprochen, von der Firma Vorwerk gibt es einen Teekocher, ja, ja.
War da nicht auch irgendwas mit App oder so?
Der war auch App gesteuert und der war auch preislich, ja, preislich ein bisschen über...
Ja, okay, das ist Vorwerk.
Ja,
das ist Vorwerk.
Gut, wenn man jetzt so ein Tee-Junkie ist und mag das alles okay sein, aber bei gelegentlichen Verzehr von Tee ist das natürlich ein bisschen Overkill.
Das liegt dann immer im Auge des Betrachters, ja.
Oder im Geldbeutel, ne? Das kommt auch drauf an,
ja.
Je nachdem.
Ja.
So sieht's aus. Gut.
Apropos Geldbeutel.
Ja, da sind wir beim nächsten Produkt. Wer hätte das gedacht? Ich hätte das nicht gedacht, weil ich habe mir ja positive Hoffnungen gemacht, dass jetzt endlich dieser LG-Kram aus dem Apple Store, ich benutze das Ding ja selber, also bitte, ich sag mal, dass dieser LG-Kram jetzt endlich aus dem Apple Store verschwindet, aber nein, die Geräte, die rausgeflogen sind, wurden durch ein neues ersetzt, nämlich das kleinere von beiden, das 4K-Display, das wurde jetzt ersetzt durch ein 23,7-Zoll-Display, aufgerundet 24 Zoll, und das hat ein paar Features. Das kann nämlich nicht nur USB-C wie das Vorgängermodell, sondern auch Thunderbolt 3. Somit hat man aufgeholt zum 5K-Display, was ja damals auch schon oder immer noch 5K kann. Und man hat die Möglichkeit jetzt endlich das auch durchzuschleifen. Also man hat ja dieses Daisy-Chain-Möglichkeit, was das alte auch nicht konnte oder das Vorgängermodell. Von daher hat man das ein bisschen aktualisiert. Von außen, vom Design, sehen die immer noch genauso normal aus, drücken wir es jetzt mal vorsichtig aus, wie die anderen Modelle auch. Hat sich nicht viel geändert, also vom Design nach meiner Meinung gar nichts. Wie gesagt, nur von den Spezifikationen Thunderbolt 3 und preislich gesehen 24 Zoll, 749 Euro. Ja, ist schon ordentlich, ist schon im oberen Bereich der 4K-Monitore, sage ich jetzt mal. Wir verlinken auch nochmal in den Shownotes eine Kompatibilitätsliste mit, was das alles kompatibel ist. Apple hat sich da nochmal die Mühe gemacht, das aufzulisten.
Ja, genau. So, und noch ein kleiner Hinweis von mir, falls im Hintergrund irgendwie so regelmäßig ein Geräusch zu hören ist. Es hat sich vor ein paar Minuten unsere alte Hundedame zu mir gesellt in mein Zimmer. Und die ist eingeschlafen und schnarcht so leise vor sich hin. Vielleicht könnte man es, wenn man den Podcast ein bisschen lauter dreht, noch hören im Hintergrund. Sorry dafür, aber ich werde sie jetzt auch hier nicht vertreiben. Ja, ich bin
froh, dass
sie ihre Ruhe hat. Ja.
Der Einschlafen-Podcast mit Tech-Untermalung. Ja. Wie heißt es schon, man soll schlafende Hunde nicht wecken, oder war das was
anderes? Das auch, ja, das auch. Ja. Wobei, das ist bei ihr überhaupt kein Thema.
Okay, gut. Tja,
ja, es gibt und, Updates. Ich wollte gerade mal kurz zum Display. Nachdem wir die Infos hatten, dass die Geräte quasi ausverkauft sind, hatten wir ja noch orakelt. Ja, das ist ja eigentlich mit eins der Anzeichen für die neuen Apple-eigenen Displays etc. Und jetzt kam aus heiterem Himmel auf einmal das wieder. Da gab es am Anfang, glaube ich, auch so ein bisschen Unstimmigkeiten, was die Auflösung betrifft. Da gab es anscheinend widersprüchliche Aussagen zwischen zwischen Interessenten beziehungsweise zwischen Käufern, die halt angesprochen wurden im Store, dem, was anscheinend da gesagt wurde, was dann letztendlich auf der Packung beziehungsweise im Beipackzettel da stand, beziehungsweise dann nach dem ersten Einschalten dann auch wirklich zu sehen war, wo auch immer sowas herkommen kann. Ich hatte da nur einen Artikel gelesen, wo sie von 3 verschiedenen Auflösungen gesprochen haben und ist so, what the fuck, ja, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Wer nennt denn hier bitte für dieses eine Display 3 unterschiedliche Auflösungen? Ja,
Das ist ja nun ein Ding, was eigentlich von LG rausgegeben werden muss, die Spezifikation. Und da kann es ja nicht so viele Probleme geben, das verstehe ich jetzt auch nicht.
Ja, da habe ich auch gedacht, das darf doch nicht wahr sein.
Ja. Aber das lässt ja daraus schließen, dass es entweder noch ein wenig dauern wird, bis wir ein Original-Apple-Display sehen werden, also ein 6K-Display, das war ja der letzte Stand.
Ja, oder
dass die Geräte zusätzlich noch im Apple Store bleiben für den unteren Preisbereich.
Genau.
Wäre natürlich auch schade, weil ich würde mir natürlich wünschen, dass sie das ganze Line-up etwas aufräumen würden und dass sie dann vielleicht selbst nochmal ein günstiges 4K oder 5K Display anbieten würden.
Wenn sie das LG haben, denke ich mal, besteht da vielleicht nicht so der Druck bei Apple jetzt. Aber es war auch so einer meiner Gedanken, dass das vielleicht so die Preisklasse nach unten hin abrundet. Und und wie teuer wahrscheinlich dann die Apple Displays werden. Ja. Das war so einer meiner ersten Gedanken.
Ja. Muss man sehen. Aber Apple ist sich auch nicht zu fein dafür, das Ding nach ein paar Monaten wieder rauszuschmeißen. Das bringt Apple ja auch, ist ja nicht das Thema. Ja. Und es heißt ja nicht nur, weil Apple es aus dem Store schmeißt, dass es dann nicht bei anderen Händlern zu bekommen ist. Also das ist ja nur ein weiterer Vertriebskanal für LG. Mhm. Obwohl, glaube ich, ganz am Anfang war es exklusiv. Da gab es diese ultrafeinen Dinger nur bei Apple. Das war da ein Exklusivprodukt. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, ob die Dinger jetzt auch im freien Handel verfügbar sind, keine Ahnung. Aber es gab überraschend was anderes. Es gab MacBook Pro Updates.
Mhm, ja.
Also so ein kleiner Speedbump. Das bezieht sich allerdings nur auf die Geräte mit Touchbar. Die anderen Geräte haben sie nicht angefasst. Da gibt es jetzt erstmals 8 Kerne. Das ist schon mal ordentlich. Und das Erste, was mir durch den Kopf geschossen ist, die 4,8 GHz wird das Ding ja eh nicht erreichen, weil das Ding dann sich sowieso runtertaktet. Die Dinger haben bestimmt thermische Probleme. Also
könnte passieren. Mich hat diese Angabe, wie viel Prozent schneller zum Vorgänger das sein soll, nicht unbedingt überrascht, weil das ja durchaus im Möglichen liegt, was die Technik einfach bringen kann. Aber ich hatte dann auch, wie du eben auch schon überlegt, wie sieht's da auf Dauer aus mit der Wärmeentwicklung?
Ja.
Da muss man mal die Testberichte oder die ersten Testberichte dann wirklich draußen vor Ort quasi mal abwarten. Das könnte eventuell ein Thema sein. Da muss man einfach mal abwarten.
Ja. Also wie gesagt, das Ding wurde nicht großartig angefasst, vom Design auch nicht. Also die Dinge haben sich nicht verändert. 8 Kerne. Aber es gab ein Statement gegenüber, ich glaube, Gruber oder The Verge. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt durcheinander werfe, was die Butterfly-Tastatur angeht. Es wurden die Materialien verändert und es gibt auch einen Fachausdruck dafür, habe ich recherchiert. Der Kuppelschalter, wie er so schön heißt, der wurde verändert in Bezug der Materialwahl. Das heißt, da wurde ein
anderes Material. Nicht das Design, sondern das verwendete Material.
Genau. Also es wurde nur das Material verändert. Das Design der Tastatur soll angeblich gleich geblieben sein. Das wird man spätestens sehen, wenn iFixit das Ding auseinandernimmt. Das hoffen wir mal. Es wäre dann jetzt quasi die Butterfly-Tastatur der 4. Generation. Man sieht ja, ganz klar.
Wahrscheinlich eher so ein 3. irgendwas. Ja.
3.5, aber ich sag jetzt mal 4. Generation. Man sieht ganz klar, dass Apple stark an dieser ganzen Geschichte dran rum operiert und selbst wohl noch nicht so ganz den Weg gefunden hat, das in den Griff zu bekommen. Und man sieht auch, dass sie dem Braten wahrscheinlich selbst noch nicht so richtig trauen, weil auch das MacBook 2019, also das ganz aktuelle, was sie jetzt vorgestellt haben, haben sie in das Reparaturprogramm mit aufgenommen. Es gibt ja ein Repair-Programm für die defekten Tastaturen. Das haben sie mittlerweile komplett erweitert. Die MacBook Airs sind auch mit drin. Die hat man vorher ja auch nicht drin gehabt. Also sie haben das quasi auf die komplette Butterfly-Tastatur ausgedehnt, also auf die komplette Serie in allen Geräten, wo quasi eine Butterfly-Tastatur von der ersten bis zur vierten Generation verbaut ist. Die sind jetzt im Serviceprogramm drin. Und es gab jetzt noch ein weiteres Statement, dass die Geräte mit einer, also die eine, die dritte Generation verbaut haben, wenn die in die Reparatur kommen, sollen sie die Technik der vierten Generation bekommen oder besser gesagt die Materialien, die in der 2019er MacBook Pro Serie drin ist, die sollen sie dann bekommen. Mhm. Was mit den älteren Geräten passiert, da gab es jetzt kein Statement zu.
Ja, okay, das ist halt die Frage, es sind ja nicht alle, beziehungsweise die Geräte, die ja die Butterfly-Technik haben, wir sind ja mittlerweile bei der, du sagst ja, vierte Generation angekommen, in die 2er kriegst du die 3er halt nicht rein. Du kannst die 3er durch die 4er ersetzen, aber in die 2er beziehungsweise in die erste Version der Butterfly kriegst du halt, oder die kannst du nicht gegen die aktuellen austauschen. Gehe ich auf jeden Fall mal stark davon aus. Deswegen, wie gesagt, klar, jetzt bei der Pflege jetzt der aktuellen Generation, wo halt die 3er verbaut sind, kannst du das, denke ich mal, so austauschen. Vorher wird es halt problematisch. Ob die da natürlich dann die Ersatzteile auf das neue Material umstellen, das müssen wir mal abwarten. Die Frage ist auch, wie viele Ersatzteile hast du im Lager stehen? Wann würde das halt greifen? Weil du wirfst ja in der Regel das erstmal nicht alles weg, außer es wäre 100% Scheiße. Und das ist es ja nicht. Oder ich hoffe es zumindest nicht. Apple spricht also, ja auch von einem geringen Teil der Betroffenen.
Ja,
das
oder sagen
der Kunden
sie natürlich,
sind betroffen.
Das klar, sagen das, sie natürlich immer.
Klar, klar sagen sie das. Ja. Wer würde auch schon zugeben, dass alle Geräte betroffen sind? Ja, würde auf jeden Fall jeder wahrscheinlich erstmal an der Tür klopfen, beziehungsweise du könntest dich vor Klagen nicht retten. Ja, ja, wie gesagt, ob die Ersatzteile umgestellt werden, bleibt abzuwarten. Ja.
Also man kann ja diese Reaktion auch von zwei Seiten sehen, dass sie jetzt das 2019er Gerät auch sofort mit reingenommen haben, kann man ja so sehen, dass Apple selbst dem neuen Material nicht über den Weg traut oder dass sie selbst davon nicht überzeugt sind, dass das jetzt die finale Lösung ist. Oder dass sie die andere Sichtweise wäre die, dass sie dem Kunden eine Sicherheit geben wollen nach dem Motto, keep cool, kannst du ruhig kaufen den Kram. Es ist auf jeden Fall in dem erweiterten Reparaturprogramm mit inkludiert, das Gerät. Und sie wollen ein Stück Sicherheit ausstrahlen oder dem Kunden vermitteln. Das kann natürlich auch der Fall sein. Ja. Wie man sehen mag. Ich sehe ehrlich gesagt zwiespältig. Also ich weiß es nicht. Es strahlt auch so ein bisschen. Also ich glaube, die sind sich auch nicht sicher, ob das Problem jetzt wirklich final gelöst ist mit dieser neuen Materialwahl. Und ich glaube es nicht. Also ich vermute mal, die Probleme werden weiterhin auftreten.
Ich hoffe nicht. Oder nicht in dem Umfang. Ja.
Ja. Es ist die Tastatur, es ist so ein wichtiges, elementares Teil an einem Notebook. Also, mein Gott, es ist scheiße. Ja, egal. Apple hat sich da ein gewaltiges Ei gelegt mit der ganzen Sache. Schauen wir mal. So, das nächste Reparaturprogramm, was aufgelegt worden ist, FlexGate, haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen. Da gab es kein offizielles Reparaturprogramm bis jetzt. Da gab es uns Anweisungen auf internen Dokumenten für die Genius Bar Mitarbeiter, dass man da etwas kulanter mit umgehen soll. Aber es gab kein offizielles Reparaturprogramm. Das hat sich jetzt geändert. Es gibt für das FlexGate-Problem ein offizielles Programm. Das war das Problem, wo das Datenflachbandkabel zum Display hin ein bisschen zu kurz war und dass es halt zu Problemen im Display oder in der Darstellung geführt hat. Da waren glaube ich, nur die 13-Zoll-Geräte betroffen. Die 15er waren, glaube ich, gar nicht betroffen von der ganzen Geschichte. Gut, alle, die betroffen sind, können jetzt beruhigt sein. Flexgeld, es gibt ein Reparaturprogramm. Mein Gott, wo soll das noch hinführen?
Wo ist unser altes, geliebtes Apple geblieben?
Es gab ja früher auch schon Reparaturprogramme ohne Ende bei gewissen Produkten. Ich sage nur Grafikkartenprobleme, Displayprobleme bei den MacBooks. Also das gab es vorher auch schon. Nur kein Problem ist im Moment so präsent wie dieses Tastaturproblem. Also das ist ja, das zieht ja Kreise.
Ein paar.
Ja, die sind gewaltig. Ja, das ist schlecht mit Tastatur. Wir werden sehen. Ja, Apple Card. Hast du das gelesen, was der ehemalige Designer veröffentlicht hat? Nee. Okay. Fassen wir es kurz. Ken Siegel, ehemalig beschäftigter Designer bei Apple, hat berichtet und hat auch einen eigenen Blogartikel dazu veröffentlicht, dass Steve Jobs schon im Jahre 2004 die Idee einer Kreditkarte hatte. 1984 gab es ja sowas schon mal und 20 Jahre später wollte Steve Jobs das Ganze nochmal neu aufgreifen und wollte das über den iTunes Store, also dass es dann ein Bonusprogramm für den iTunes Store gibt. Und er wollte das nicht über Geld machen, er wollte das über Songs, also über Content machen, den man dann bei iTunes einlösen kann. Und dazu konnte man sogenannte, oder sollte man, man konnte es ja nicht, man sollte dann sogenannte iPoints sammeln. Und wenn man die dann gesammelt hatte und dann eine gewisse Anzahl zusammen hatte, sollte man die dann einlösen gegen Songs, gegen Content, der in dem iTunes Store gewesen wäre, oder ja. Das Ganze ist ja leider nicht, hat ja leider nicht stattgefunden, wie wir alle wissen. Aber auch damals hatte Steve Jobs schon diese Idee. Tja, interessanter Artikel, verlinken wir in den Shownotes.
Tja. Ja, werde ich mir dann mal nach der Sendung zu Gemüte führen. Das
wäre sinnvoll. So, die Firma Panic, die kennst du doch bestimmt, ne?
Ja.
Okay, 20 Jahre Softwareentwicklung.
Ja, haben wir auch schon in der Vergangenheit öfter mal über die Software von denen gesprochen, ja.
Und die wollen jetzt in den Hardware-Markt einsteigen und wollen jetzt eine Spielekonsole rausbringen, eine mobile Spielekonsole. Und sie soll 2020 erscheinen, Anfang 2020. Mhm. Und die soll auf E-Ink, auf einem E-Ink-Display basieren, 2,7 Zoll groß. Und sie soll in der ersten Season, wie sie hier so schön schreiben, mit 12 Spielen erscheinen. Und das Ganze mal dann über Karten updaten können oder Spiele dann dementsprechend tauschen können oder Spielepakete tauschen können. Und soll $149 kosten. Ja, 2,7 Zoll ist natürlich ein bisschen mini. Ne? Aufgrund dessen, dass es ein E-Ink-Display ist, wird natürlich auch das Spielerlebnis jetzt nicht so einen von den Socken hauen. Ist ja eine begrenzte Möglichkeit an Spiele, die man dort spielen kann, also an Gestaltungsmöglichkeit, sage ich jetzt mal. Das wird ja nicht die Welt sein. Erinnert mich so ein bisschen an den allerersten Gameboy vom Display her, obwohl das ja nun kein E-Ink war, weil es das damals noch gar nicht gab, aber von der Größe her müsste das ungefähr so Gameboy-Größe sein, also der Gameboy der allerersten Generation. Oder war der größer vom Display?
Vom Display her nicht, aber vom Gerät her war er auf jeden Fall vom Volumen her größer. Er war, glaube ich, nicht ganz so breit wie das Ding, aber auf jeden Fall länger und dicker, muss man sozusagen. Ja. Ja. Hatte aber auch das Steuerkreuz und zwei Buttons dann auch nur.
Ja. Ja. Jedenfalls haben sich da schon einige, konnten sich schon einige Spieleentwickler mit an Bord holen, die sollen wohl sehr bekannt sein. Ich habe da keinen Plan von gehabt, ich habe mir das durchgelesen, kannte ich keinen von, ehrlich gesagt. Da bin ich völlig nein.
Okay, ja, ja. Gut. Also wir haben da die Namen durchaus schon was gesagt.
Ja, ja, du bist ja auch der voll im Game, ja, im wahrsten Sinn des Wortes.
Das jetzt nicht unbedingt, aber so ein paar Namen, wie gesagt, kennt man da dann doch schon. Was ich ganz interessant fand, ist, dass diese erste Season, du hast es ja schon angesprochen, diese 12 Spiele im Kaufpreis schon mit enthalten sind. Was ja auch durchaus Sinn macht, weil einmal, klar, die ist jetzt nicht so teuer, aber kostet ja trotzdem Geld. Gerade als neues System, was technisch alleine schon vom Display her ein bisschen eingeschränkt ist, kannst du da ja auch keine Preise ausrufen, wie jetzt für ein, ach, wie heißt es nochmal von Nintendo?
Game Boy, Switch.
Switch, nee. Genau, kannst du ja, so ja. Preise nicht ausrufen.
Nein,
Und genau, die erste Season, 12 Spiele, jede Woche eins, alle 12 Wochen bist du da ungefähr mal mit Spielen versorgt. Keine Ahnung, wie umfangreich und wiederspielbar die Spiele halt sein werden. Ja. Ganz interessant finde ich das mit der Kurbel, wobei sich das mir nicht ganz erschließt. Es ist anscheinend auch mehr, also an der Seite ist halt eine Kurbel. Ich dachte zuerst, die wäre zum Laden vom Akku.
Ja, das dachte ich auch. So wie diese Dynamo-Taschenlampen halt.
Ja, oder Radios gibt's ja auch.
Gibt's auch, genau, Kurbel. Ja, ja.
Mhm. Und da habe ich gedacht, oh, das ist ja eigentlich gar keine schlechte Idee, weil da Dingen mit der Kurbel aufladen könnte ja durchaus Sinn machen. Es ist anscheinend mehr auch ein Steuerelement, ja, was dann in den Spielen genutzt werden kann. Aber nicht muss, ja. Von daher bin ich da mal gespannt, was das wird, ja.
Das ist die richtige Spielekonsole für alle diejenigen, die sich auf die Zombie-Apokalypse vorbereiten, die vermuten, dass es irgendwann mal keinen Strom mehr geben wird. Wie da gibt es so eine Szene, die Prepper, oder wie heißen die? Diese Szene,
Prepper, die sich da. Ja, ja. Alle Prepper an sich sagt mir was. Das ist ein Film oder was meinst du?
Nee, das ist so eine Szene, die sich generell auf
Szene, nicht eine Bild- oder nein, Filmszene, nein. Sondern die, okay,
sorry. Ja, die sich dann dementsprechend auf den Weltuntergang vorbereiten und sich dann im Keller...
Auf jeden Fall auf eine Katastrophe.
Ja. Auf eine Katastrophe mit Wasser, mit Benzin, mit allen drum und dran vorbereiten und die dann natürlich auch Dynamo-Taschenlampen haben und wenn jetzt diese Konsole dementsprechend darüber betrieben werden könnte, dann wäre das die richtige Konsole, aber sie wird halt nicht über die Kurbel aufgeladen. Aber was mir spontan durch den Kopf geht, es gab doch ganz früher für den Sega Dreamcast so ein Angelspiel, da gab es einen extra Controller für, das wie so eine Angel war.
Ja, der hatte auch hier diese Bewegungsmesser. Ja, genau. Da konntest du die Angel dann quasi, oder den Haken dann werfen. Der hat die Kurbel zum Einholen. Ja.
Genau.
Ja.
Aber das war doch auch nur exklusiv für dieses eine Spiel gedacht, ne? Das war doch nicht weiter nutzbar, ne?
Ich weiß nicht, war das Space Fishing? Ich weiß es nicht mehr.
Ja, aber das war doch auch ein ziemlich extra Controller nur für ein Spiel. War doch auch
heftig. Ja, okay, das gab es ja öfter. Du hattest ja auch hier, wie hießen das mit den Bongos? Für Nintendo gab es ja auch was. Mit den Rasseln gab es ja auch was.
Aha.
Diese Musikspiele. Also da in diese Richtung gab es schon öfter mal was, ja.
Okay.
Aber Guitar Hero ist ja mit eigentlich das bekannteste Beispiel. Du hattest ja den Controller ja dann quasi auch nur für dieses eine Spiel, ja.
Das ist richtig. Das war ja auch so ein Partyspiel, Guitar Hero und so, das war ja auch wirklich so ein bisschen für die, aber so ein Angelspiel ist ja schon sehr eingeschränkt, ne? Vom
Umfang. Das ist auch schon wieder eine Nische erfolgreich besetzt. Also ich habe es nie gespielt, aber ich kenne den Controller.
Ja, ich habe das mal beim Kumpel von mir gespielt, der hatte das und deswegen habe ich das nur so in Erinnerung.
Gab es da nicht auch einen Spielhallenautomat?
Keine Ahnung.
Ja, okay, was gibt es nicht?
Naja, aber da kann ich mich halt noch dran erinnern, das war so meine Spielezeit. Ja. Ja, aber wie gesagt, Panic will in den Konsolenmarkt einsteigen. Kann interessant sein, E-Ink natürlich kaum Stromverbrauch, also so gut wie gar nicht. Das Ding kann natürlich sehr, oder wird wahrscheinlich sehr lange durchhalten, was die Akkulaufzeit angeht.
Ja, ich bin halt immer gespannt. Also E-Ink, mir war jetzt nicht bekannt, dass es E-Ink sein soll. Ich wusste, dass es schwarz-weiß ist, das Display, und dass die Auflösung eigentlich für die Größe vom Display recht vernünftig ist. Aber dass es E-Ink ist, war mir jetzt so nicht bewusst. Da bin ich halt mal gespannt, wie das aussieht da mit der Refresh Rate etc. Ja, wie das funktioniert. Das kleine Demo-Video, was sie haben, macht ja durchaus einen vernünftigen Eindruck. Mal gespannt, wie die Spiele dann in der Realität halt mit dem Display funktionieren. Oder wie flüssig und wie gut das Ganze dann aussehen wird, auch in Schwarz-Weiß.
Ja. Ja, man wird sehen. Aber so ein Side-Scroller, muss man gucken, wie man das abbilden kann auf E-Ink, wenn man jetzt irgendwie so ein Jump-and-Run hat oder sowas, was man da halt realisieren kann. Ne?
Ja, genau, wie das technisch einfach gelöst ist. Ich habe auch keine Ahnung, wie weit die Technik mittlerweile gekommen ist. Ja? Außer in E-Readern habe ich bis jetzt noch keinen E-Ink gesehen.
Ja. Ja, da ist ja jetzt die Firma ENLK, die ja sehr, sehr weit im E-Ink-Bereich ist, stark dran, das Ganze so ein bisschen nach vorne zu bringen und das auf die nächste Stufe zu heben. Aber die Dinger sind wohl auch noch nicht verfügbar, die Next Generation of E-Ink-Displays, sage ich jetzt mal. Vielleicht wird man das in diesem kleinen Gerät dann auch 2020 sehen, ist ja noch ein bisschen hin, da kann ja noch was passieren.
Auf jeden Fall. Ja. Ich bin gerade überlegen, gab es nicht mal ein Smartphone mit einem E-Ink-Display?
Zumindest auf der Rückseite gab es dann so ein Zusatzdisplay, da gab es mal was, ja. Ich habe aber den Namen vergessen.
Und ich glaube, hatte die Pebble nicht ein E-Ink-Display?
Die Pebble hatte das auch, ja.
Ja. Mhm. Also zumindest mal die erste Generation, ja. Die hatte, glaube ich, auch ein E-Ink-Display. Was natürlich durchaus Sinn macht in Bezug auf Energieverbrauch. Und preislich ist es, denke ich mal, auch attraktiver als ein AMOLED-Display.
Ja.
Die Pebble war ja jetzt auch nicht gerade die teuerste Smartwatch, die man sich damals kaufen konnte. Immer noch schade, dass es halt
nicht weitergegangen ist, das Ganze. Ja. So ist es. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir noch ein Thema von MacRumors, was wir hier nochmal verbreiten wollen. Da gab es ein sehr eindrückliches Video und ein sehr ausführliches Review zu den Powerbeats Pro in ihr Kopfhörern. True Wireless, ich sag mal so eine Alternative zu den AirPods, wenn man es ein bisschen sportlicher mag, weil die Dinger sind eindeutig für den Sportler gedacht oder es adressiert den Sportler, sagen wir es jetzt mal so. Und die Dinger sind von Haus aus IPX4 zertifiziert. Das ist jetzt nicht unbedingt das allergrößte Rating, was man bekommen kann oder was man vergeben kann für Wasserdichtigkeit und Wasserfestigkeit. Das ist recht gering. Das ist im Endeffekt wenn man schwitzt, gedacht oder wenn es mal vielleicht in eine kleine Pfütze fällt, kurzzeitig. Da kann man das IPX4 wohl einordnen. Oder wenn es regnet und man klitschnass wird, wohl auch. Also für den ambitionierten Sportler. So, aber die haben das jetzt mal ins Klo geworfen bei MacRumors, das ganze Ding, und haben das dann nach einer gewissen Zeit wieder rausgeholt. Was man im Video sieht, absichtlich. Also es ist ein inszenierter Test.
Ach, ich hatte nur die Überschrift gelesen und hatte schon gedacht, das wäre irgendwie halt durch ein Missgeschick passiert und sie hätten halt, okay.
Nee.
Es war ein Test, okay.
Es war ein Test, der jetzt nicht unbedingt sehr repräsentativ und nicht sehr wissenschaftlich ist, aber es war ein alltagsnaher Test, weil das kann ja schon mal passieren.
Kann passieren, ja.
Obwohl die Dinger haben ja so ein Bügel, so Earwings, wie man so im Fachausdruck sagt oder im Fachbereich sagt. Und ich glaube, dass wenn die Earwings richtig sitzen, dass die Dinger wahrscheinlich nicht unbedingt ins Klo fallen würden, behaupte ich jetzt mal. Die AirPods sind eigentlich dafür eher prädestiniert, dass sie ins Klo fallen könnten. Anyway, die Powerbeats Pro sind jedenfalls sehr wasserresistent und das zeigt das Video, dass sie doch mehr aushalten, als das Datenblatt verspricht. Ja, interessanter Artikel, interessantes Video, wir verlinken das in den Shownotes.
Genau. Und was mir gerade noch eingefallen ist, wo du eben gesagt hattest, hier mit der IP irgendwas, da dieser
IPX4.
Genau. OnePlus hat ja die neuen Geräte vorgestellt. Mhm. Die 7-Serie. Mhm. Und das Gerät ist anscheinend nicht halt IP irgendwas zertifiziert oder hat keine Einstufung. Und die Begründung, die ich gelesen hatte in einem Bericht darüber von OnePlus ist, dass das verhältnismäßig viel Geld kostet und sie das Geld lieber in die Entwicklung vom Telefon stecken.
Ah ja.
Kann man natürlich auch machen. Ich finde durchaus, dass es aktuell zumindest mal noch durchaus eine gute Sache ist, mit der man auch gut Werbung machen kann, wenn man es halt hat. Und dann halt auch nicht nur sagen kann, das funktioniert, sondern halt auch wirklich eine wasserdichte Einstufung oder einen Test hat, ja, und eine Zertifizierung, so, dass man eine wasserdichte Zertifizierung hat und sich darauf halt berufen kann, beziehungsweise jeder, der halt mal googelt, auch sehen kann, was es halt umfasst, ja, diese Zertifizierung. Aber ansonsten muss ich sagen, finde ich die Geräte sehr gelungen, ja, gerade das Plus. Nee, nennt sich es Plus? Nee, Pro nennt sich das.
Pro nennt es sich.
Das ja, 7 Pro macht ja optisch und preislich durchaus einen guten Eindruck, muss man sagen.
Ja, war das nicht das Gerät mit der rausfahrbaren Kamera?
Genau, Pop-up Selfie-Kamera und quasi wie die Samsung-Geräte dieses gewölbte Display zur Seite hin. Alle macht schon was her.
Ja. Ich finde das ja prinzipiell ganz interessant mit dieser Kamera, weil man dementsprechend die Kamera vorne und für hinten und für vorne nutzen kann und man hat da quasi ein System sozusagen.
Ja, okay, diese Pop-up ist, so viel ich weiß, nur für die Selfies.
Okay, die Hinterkamera ist dann nochmal, es sind im Endeffekt zwei Kameras eingebaut.
Ja, du hast also die Selfie ist ganz normal, die Kamera und die Selfie ist Pop-up, damit du halt keinen Notch oder keine. Oder die Samsung macht halt diesen halt im Display dann halt das Ding hast. Deswegen, also optisch macht das Gerät gerade von der Front einen sehr gelungenen Eindruck.
Ja.
Ja, preislich, wie gesagt, sehr interessant. Die Frage ist halt einmal mit dem Pop-up oder Pop-out Selfie-Cam, wie langlebig ist das Ganze? Ja.
Genau.
Wie gut funktioniert es? Vor allem halt, wie lange funktioniert es?
Das ist und, immer mein Bauchschmerz, den ich dabei empfinde, weil da ist ja ein Motor drin und wie oft kann der Motor rein und raus fahren, wie anfällig ist er für Staubpartikel etc. Ja.
Das ist es, ja.
Ne? Das ist ja Mechanik auf kleinsten Raum untergebracht und wie lange hält das Ganze? Ne? Auch ja, wenn es super toll aussieht.
Ja, wie gesagt, wenn die Kamera drin ist, sieht das Gerät richtig gut aus. Ja. Ansonsten,
ja,
der Preis macht es halt attraktiv, aber da muss man halt auch gucken. Ja. OnePlus ist ja jetzt auch kein Samsung. Und ihr Oxygen OS, was sie machen, ja, muss man halt auch wissen, ja, ob das dann so das Ding ist für einen, aber ob du jetzt Samsung sagst oder so, ja, in der Regel ist einem ja pur eh lieber oder mir wäre pur lieber, aber ja, muss halt jeder selbst wissen.
Ja, so ist es. Ja. Wenn du Oxygen sagst, denke ich immer an Musik, da denke ich weniger an
Jean-Michel. Jean-Michel Jarre war das, glaube ich, ja?
Ja, genau, so ist es. Der gute Mann ist auch schon 70 mittlerweile.
Ja, und zieht seine Live-Nummer immer noch durch, ja?
Ja.
Da ist er ist ja immer noch, oder bespielt ja immer noch Bühnen, ja, um es mal so zu sagen. Mhm. Und also ich habe es nur gelesen, ja, und muss da immer noch einen sehr fitten Eindruck machen. Ja,
ja, er hat natürlich einen Vorteil, er muss ja nicht singen, also von daher muss er ja nur anderweitig performen letztendlich und da merkt man natürlich bei manchen Sängern, da merkt man natürlich, wie die Stimme im Alter abfällt. Ich mag jetzt ja nicht das Thema Madonna ansprechen.
Ja, ESC.
ESC.
Das ist mir eben direkt eingefallen, als du das gesagt hast. Ja. Wobei ich muss ja auch sagen, zu meiner Schande oder aber zu meinem Vorteil, je nachdem, wie man es sehen will, das ESC-Wochenende ist ja komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe nur kurz mal bei den ersten Ausscheidungen oder wie nennt man das? Keine Ahnung. Habe ich nur irgendwie mitgekriegt, der und der ist dabei. Aber dass dann wirklich der ESC auch schon war, Das habe ich dann erst tags drauf gelesen, ja. Das ging an mir vorbei.
Ja, es war, naja, gut. Ich glaube, wir sind auf Platz 24 oder 25.
Nicht letzte auf jeden Fall.
Wir sind nicht die Letzten, ja. Aber trotzdem haben wir uns jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert.
Ja, also, wie oft ist das schon passiert?
Ja. Naja, egal. Keine Schelte. Gut, dann würde ich sagen, lass uns doch zum Gadget kommen, oder?
Gerne. Ja, also ich denke nicht, dass wir hier jetzt noch eine Stunde über den ESC sprechen müssen.
Um Gottes
Willen. Dafür gibt es einen anderen Podcast.
Da gibt es marktbegleitende Podcasts, genau. Den ESC-Schnack, glaube ich. Die machen das ganz gut. Keine dedizierte Empfehlung, weil ich nicht im ESC-Thema drin bin. Ich weiß nur, dass dieser Podcast existiert.
Mehr nicht. Ja, ich weiß auch nur, dass der Game of Thrones-Podcast jetzt fertig ist. Ja, warum eigentlich?
Ja, warum eigentlich?
Angeblich hätten sie jetzt die letzte Folge ausgestrahlt. Also, ja. Podcast-Folge. Warum? Ja. Ja. Game of Thrones ist auch was an mir total vorbeigegangen ist.
Ich habe da keine einzige Folge von gesehen.
Von der Pilotfolge habe ich ein paar Minuten gesehen und das hat mich irgendwie nicht abgeholt. Ich hatte das immer mal auf meiner Watchlist, aber irgendwie dann habe ich mir doch wahrscheinlich eher nochmal so eine Harry Potter Wiederholung angetan als Game of Thrones.
Ja gut, ist genauso auf dem gleichen Level, interessiert mich genauso wenig. Muss ich jetzt auch nicht haben.
Ja, kurz dazu. Also Harry Potter, ja, die Bücher, die Filme, ja, aber alles, Entschuldigung, was jetzt danach kam, wie hieß das nochmal?
Keine Ahnung. Ich Salamander, bin da nicht im Thema.
Keine Ahnung. Ja, siehst du mal,
Salamander so gut, ist eine Schuhmarke.
Ja, das hat mich auch so dermaßen überhaupt nicht abgeholt, auch mit Johnny Depp und so, keine Ahnung, ja.
Wie, Johnny Depp war bei Harry Potter? Nein.
Nee, bei diesen Prequels jetzt, wo es um dieses Buch geht, den Scaramanga, das war der Bösewicht bei James Bond.
Aber heute bist du kräftig durcheinander.
Mir fällt jetzt nicht ein, wie das heißt. Ja, alle die Harry Potter-Fans oder J.K. Rowling-Fans mögen mir vergeben, aber ja.
Mein Vater hat immer gesagt, Harry Schotter. Bezug nehmend auf die gute Dame, die so viel Geld damit verdient hat.
Die hat mehr als ausgesorgt, ja.
Ja.
Gut. Ja. Andererseits, der Martin hat ja auch ausgesorgt mit seinem Game of Thrones. Ja.
Dem geht's auch, denke ich, ganz gut. Der kann sich beruhigt zurücklehnen. Ja.
War gespannt, wann er mit dem Buch fertig ist. Egal.
Gut, dann würde ich sagen, lass uns zum Gadget übergehen. Und lass uns über Bürozubehör, über Büro-Gadgets sprechen. Weil bei mir haben sich so einige Geräte verabschiedet. Es fing hier an mit meinem Drucker oder mit dem Kopierer oder mit dem Multifunktionsgerät, wie man es auch nennen mag. Und der wurde ja ersetzt. Und jetzt hat sich auch mein 15 Jahre alter Aktenvernichter verabschiedet. Und nach 15 Jahren kann man sagen, Reparatur unsinnig, wegschmeißen. Das war's, weil das Ding war ein sehr günstiges Produkt aus der Metro. Ich glaube, das Ding hat, ich weiß es nicht, 20, 30, 40 Euro gekostet. Das war so ein Ding für so Gelegenheitsvernichtungen, also jetzt für keine Mengen. Und wahrscheinlich hat er dadurch, dass ich ihn ab und zu mal etwas mehr zugemutet habe, weil immer wenn so die 10-Jahres-Fristen vorbei sind für gewisse Unterlagen, dann gebe ich diese Unterlagen natürlich durch den Aktenvernichter, also die üblichen Sachen wie Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, die man ja nach 10 Jahren vernichten kann, die jage ich dann halt in diesen Intervallen durch den Drucker. Und je nachdem, welche Daten da vorliegen oder welche Daten zum Vernichten sind, kann das sehr oft passieren. Und so war es auch bei meinem letzten Mal. Da sind dann einige Sachen vernichtet worden und das Ding ist einfach tot. Es hat dann einmal kurz gestunken, es hat einmal kurz geblinkt. Ja, und das war es dann. Also so richtig, als ob es verbrannt ist innen drin. Und ich vermute, die Spulen oder die Antriebsspulen vom Motor sind kaputt. Das Ding ist einfach durchgeschmort. Also das Ding habe ich entsorgt. So. Und da ist natürlich die große Frage, was nimmt man denn da? Und das Thema Aktenvernichter ist ein sehr komplexes Thema. Und es gibt auch sehr, sehr viele Dinge, auf die man achten kann. Und vor allen Dingen, es gibt auch ein riesen Preisspektrum. Und die Sache ist natürlich die, wenn ich vielleicht in der Woche täglich so 3, 4, 5 Blätter regelmäßig vernichte, brauche ich jetzt kein High-End-Gerät, sag ich jetzt mal. Aber wenn irgendwann mal wieder so die größere Menge kommt, so 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ordner, die man da durchjagen muss, dann möchte ich auch schon ein Gerät haben, was das mal packt oder wo ich da auch schnell mit zurande komme und die Akten vernichten kann. Und es soll sich aber auch im preislichen Rahmen positiv bewegen und ich will da jetzt keine Tausende von Euro auf den Tisch legen, die man durchaus für professionelle Aktenvernichter ausgeben kann. Also es soll professionell sein, aber nicht Overkill. So, jetzt bin ich bei der Firma Leitz hängen geblieben. Da hatten wir ja in der Vergangenheit auch schon mal einen Labeldrucker ausführlich besprochen, nämlich den Icon von Leitz, der übrigens immer noch gut funktioniert und der immer noch das tut, was er soll. Übrigens ein Labeldrucker mit Airplay-Anbindung, da gibt es nicht so viele von. So, und da ich mit dem Ding gute Erfahrungen gemacht habe, mit dem Labeldrucker, habe ich mir gedacht, okay, übertragen wir das jetzt mal auf die Aktenvernichter. Ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ich gebe den mal Vorschusslorbeeren, dem Produkt, und ich schaue mir mal den Leitz Icon, nicht Icon, sondern den Leitz IQ Office Pro an. Das ist, wie gesagt, die Pro-Serie aus der Aktenvernichter-Serie von Leitz. Und der ist schon vom Leistungsumfang ein bisschen, spielt in der oberen Kategorie mit. Ich kann 20 Blätter auf einmal durch den Vernichtungsschlitz schieben. Das ist schon mal ordentlich, finde ich. Und er kommt auch mit Heftklammern klar, obwohl ich die ja trotzdem immer noch entferne. Ich reiße dann oben einmal so schräg rüber das Ganze raus und schiebe den trotzdem ohne Heftklammern rein, wenn an den Dokumenten irgendwelche Heftklammern sein sollten. Obwohl sie angeben, dass er damit klarkommt. So, aber was ist mir als erstes an dem Gerät positiv aufgefallen? Es sieht im Gegensatz zu den marktbegleitenden Herstellern relativ hübsch aus. Er ist jetzt nicht potthässlich. Und man muss ihn jetzt nicht unbedingt verstecken, man kann ihn halt dorthin stellen. Also ich habe ihn dort platziert, wo mein Papierkorb vorher stand, weil er doch ein bisschen größer ist als mein alter Aktenvernichter, musste ich ihm halt einen neuen Platz geben und der Papierkorb ist dann im Büro umgezogen und dort steht jetzt der große, Anführungsstrichen, große IQ Office Pro. Und die Qualität vom Kunststoff ist sehr hochwertig. Wir haben hier so einen Kunststoffmix aus einer glossy oder einer sehr glatten Oberfläche. Das ist die weiße Oberfläche und wir haben den anderen Kunststoff, der grau gehalten ist. Der ist dann halt nicht glossy, sondern ist ein etwas angerauter, klassischer, matter Kunststoff. Und der Auffangbehälter hat eine Plexiglasscheibe, wo man dann halt auch sieht, wie viel vernichtetes Papier drin ist oder wie der Füllstand des Gerätes ist. Da kommen wir nämlich gleich zum nächsten Feature. Das Ding hat 30 Liter Volumen. Das ist ordentlich, da passt einiges rein und die Schublade kann man leicht rausnehmen und dann dementsprechend in die Papiertonne kippen. Und hat dann eine sehr leicht auszuleerende Auffangbehälter, der auch keine großartigen inneren, sage ich jetzt mal, Kanten hat, wo irgendwas hängen bleibt oder so, sondern wenn man das Ding einmal umkippt, ist auch wirklich alles draußen. Das hatte ich bei meinem Vorgängermodell jedenfalls nicht. Da hatte ich immer fummeln müssen, dass so die Papierreste auch wirklich alle rausgehen. Aber hier ist es wirklich sehr leicht, dass das zerschredderte Material halt aus dem Aktenvernichter rausgeht. Dann gibt es noch ein Feature oder noch mehrere Features, die mir gut gefallen. Wir haben erstens mal Rollen unter dem Aktenvernichter. Das habe ich ja in der letzten Zeit schätzen gelernt, dass viele Büromöbel oder Zubehörprodukte, die sich im Büro befinden, Rollen haben, weil man ist dann so ein bisschen flexibler im Büro und kann sich das so ein bisschen vernünftig flexibel arrangieren. Also Rollen unter Büroprodukte, super, meine persönliche Meinung. Die kann man dementsprechend auch weglassen, muss man jetzt nicht installieren. Wer das nicht mag, kann die auch weglassen. Die sind auch quasi, wenn das Gerät ankommt, nicht verbaut, sondern die muss man halt noch manuell unter das Gerät stecken. Sind ja, Rollcontainer rollen, wie man sie unter klassischen Bürocontainern, Bürorollcontainern vorfindet. So. Dann haben wir eine Abschaltautomatik, falls ein Papierstau vorliegt. Und sobald er merkt, dass das irgendwie zu viel ist, dreht er in die entgegengesetzte Richtung und versucht, das Papier wieder loszuwerden. Das ist auch ein Automatismus, den er dann sofort startet. Und sollte das nicht funktionieren, papierstautechnisch, dann hat man noch einen Touch-Schalter, also Sensoren auf der Oberseite, touch-sensitive Schalter, wo man dann einen Rückwärtsgang einlegen kann und wo das Papier dann versucht, wo er das versucht, dann nach oben wieder rauszuspucken. Funktioniert bisher sehr gut. Ich hatte auch bisher nur einen Papierstau in der Zeit, wo ich das Ding jetzt getestet habe. Und das lag wahrscheinlich auch an mir, dass ich denen etwas zu viel zugemutet habe. Und man zählt ja jetzt nicht alle, wenn man jetzt aus dem Aktenordner was rausnimmt, macht man das so ein bisschen nach Gefühl. Man zählt ja jetzt nicht jeden Haufen und guckt, ob es wirklich 20 Blätter sind. Man versucht natürlich, das nicht zu überschreiten, aber man zählt es halt nicht ab. Und wahrscheinlich habe ich denen zu viel zugemutet. Das sind so die grundsätzlichen Features. Rückwärtsautomatik, automatische Erkennung mit automatischer Auswurffunktion oder den Versuch, es auszuwerfen. Was mir besonders gut gefällt, wir haben einen richtigen Hardware-Schalter auf der Rückseite, wo wir das Gerät wirklich komplett ausschalten können und wo es nicht mehr irgendwie im Standby oder in einem Bereitschaftsmodus läuft. Das heißt, wenn ich längere Zeit das Gerät nicht benutze, kann ich es komplett ausschalten. Weil sobald ich diesen Schalter umgelegt habe, ist er ja permanent auf Bereitschaft und der läuft mehr oder weniger im Standby-Modus. Und sobald ich dann halt Papier vorne in den Schlitz reinstecke, legt er los. Es ist ein Sensor, eine Lichtschranke drin. Okay, jetzt kommt Papier, jetzt ziehe ich ein und jetzt schreddere ich. Aber ich kann das halt unterbinden. Das Ding kann ich halt auch komplett richtig stromlos machen. Ja, was ich noch gut finde, es liegt irgendwie kein Netzteil rum. Wir haben einen richtigen Eingang am Gerät. Und ich habe jetzt nicht nur ein zusätzliches Netzteil, sondern ich habe nur ein Kabel, was zum Gerät selbst geht. So, jetzt kommen wir nochmal kurz zu den Sicherheitsspezifikationen. Also das gut, wie gut es zerschreddert wird. Da gibt es verschiedene Stufen. Das sind auch genormte Stufen sozusagen. Es fängt halt an bei der Pro-Serie von Leitz mit der P4-Stufe. Und ich will das jetzt nicht komplett detailliert erläutern, sondern kurzes Statement zu diesen Stufen. Je höher die P-Stufe ist, je kleiner sind die Partikel. Das heißt, bei P4 fängt es in der Pro-Serie an, dann gibt es P5, P5 Plus und P6 Plus. Und ich habe mich bewusst für den P4 entschieden, weil das für meine Bedürfnisse vollkommen ausreicht. Und je höher ich bei Lights in der P-Stufe gehe, je kleiner wird die Seitenanzahl, die ich auf einmal vernichten kann. Also das heißt, wenn ich jetzt eine Stufe höher gehe, bin ich dann nur bei 15 Blatt und ich glaube, bei der höchsten Stufe bin ich dann nur noch bei 10 Blatt. Da muss man sich halt überlegen, was einem jetzt wichtiger ist. Schaffe ich mir Seiten? Will ich mir Seiten auf einmal zerstören? Oder will ich jetzt wirklich Papierstaub haben letztendlich? Weil die P6 Plus Stufe, das ist dann wirklich nur noch, sieht dann aus wie Mehl. Also das ist dann wirklich extrem vernichtet. Muss man sich halt wirklich überlegen, was einem wichtig ist in dem Fall. Aber ich finde, wenn ich mir das Zeug angucke, was bei P4 rauskommt, wer das zusammenbasteln will, viel Spaß. Da musst du sehr viel Geduld haben. Ne? Ja, das ist so mein kurzes Review zum Aktenvernichter von Leitz.
Gut, wo du gerade aber über Sicherheit gesprochen hast, wie sieht denn das aus? Vom Zugang her in Bezug auf Finger beziehungsweise beim Auswurf.
Ja, sobald du die Schublade rausziehst, geht das Ding aus. Das heißt, der hat Kontakt drin, also verbaute Sicherheitskontakte in der Schublade oder im Auffangbehälter. Und sobald das rausgezogen wird, sobald da kein Kontakt mehr besteht, ist das Ding halt, schaltet sich das komplett aus. Mhm. Und es sind auch mehrere Kontakte. Nicht, dass jetzt einer auf die Idee kommt, oh, dann drücke ich jetzt mal dagegen und überbrücke den Kontakt, sondern du musst dann wirklich mehrere Kontakte gleichzeitig bedienen, damit du halt den Betrieb wiederherstellen kannst und damit es dann wieder funktioniert. Letztendlich, wenn du das Ding in Betrieb nehmen willst, ohne diesen Behälter, gibt es garantiert irgendwelche Möglichkeiten. Aber es kann nicht aus Versehen passieren, dass ich jetzt den Auffangbehälter rausziehe und das Ding sich da vernichtet. Mhm. Oder das Ding weiterläuft letztendlich.
Ja. Ja. Aber da kannst du jede Menge, ja, Konfetti jetzt nicht, aber Papierschnipsel zum Feiern kannst du da produzieren.
Ja, ja. Ja, also 30 Liter, das ist schon eine große Menge, was da reinpasst. Ne? Obwohl, es geht schneller, als man denkt. weil ja die, je größer noch die Papierschnipsel sind, je mehr nehmen sie ja letztendlich auch weg. Und wenn du jetzt dieses PQ6 Schreddergut produzierst, dann hast du natürlich auch weniger Volumen, weil es ja auch viel kleiner komprimiert ist letztendlich. Ne? Aber ich denke, P4 reicht vollkommen aus. Ja, gut. Das zum Leitz-Aktenvernichter. Gut. Also Leitz dreht im Moment wirklich auf. Die haben jetzt wirklich sehr, sehr viele Produkterweiterungen und steigen da jetzt wirklich ein. Also da gibt es einige interessante Produkte, muss ich sagen. Also angefangen hat es ja mit dem ICAN, den ich immer noch im Einsatz habe und jetzt diese Aktenvernichter, das macht Sinn, was die da machen. Und es sieht echt schick aus, das Ding. Finde ich jetzt aber gut. Design ist natürlich ein subjektives Empfinden. Ne?
Das ist es, ja. Da lässt sich ja vorzüglich drüber streiten.
Ja, so ist es. Aber wir wollen ja nicht streiten. Das bringt ja nichts.
Um Gottes Willen.
Gut, dann würde ich sagen, also sind wir doch am Ende der Sendung angelangt.
Mhm. Ja. Ging wieder rucki-zucki.
Wie man es nimmt. Gut. Ja, Thomas, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja.
Wenn alles klappt, vielleicht auch wieder Mittwoch mal gucken.
Schauen wir mal. Wenn mein Job da mitspielt, gerne. Ja.
Schauen wir mal.
Ja,
bis dann. Okay, also dann bis nächste Woche. Mach's gut. Tschüss.